Hi und herzlich willkommen zu Alles außer Toplisten. Ich freue mich, dass wir mittlerweile in die 60 gestartet sind, die 60. Folge. Und natürlich freue ich mich noch viel mehr darüber, dass ich heute wieder die Gelegenheit habe, mit JD ein bisschen zu quatschen. Hey JD, es wirkte ein bisschen danach, als hättest du den größten Umzugsstress hinter dir, oder?
Das ist leider ein Trugschluss. Die 50% des Brettspiel-Podcasts diesseits und jenseits des Äthers, der Umzug steht noch bevor. Also der große Teil zumindest. Wir leben momentan auf drei Baustellen. Also einmal in Annas Wohnung, in meiner Wohnung und irgendwie auch in einer neuen Wohnung.
Das klingt alles nach einem großen Spagat, aber ich freue mich umso mehr, dass wir uns heute Abend ein bisschen exklusive Zeit rausnehmen dürfen. Wir haben auch zwei ganz spannende Gäste, die ja eigentlich auch wieder so 50% von 50% in der Brettspielwelt unterwegs sind. Wir haben nämlich zwei Illustratorinnen dabei, die ihre Fußspuren in der Brettspiel-Illustrationenwelt hinterlassen haben. Und ich freue mich total, heute Abend die Maxine Metzger und die Janine Winter begrüßen zu dürfen. Hallo ihr beiden, hallo Maxine, hallo Janine.
Hallo.
Hallo.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele, die jetzt diesen Podcast hören, erst einmal sich fragen, wo man diese Namen hinstecken kann in der Brettspielwelt. Janine, darf ich dich mal direkt zuerst fragen, mit welchem Spiel wird man deinen Namen am allerersten assoziieren?
Mit Seven Merry Monsters. Das ist mein erstes Spiel, mein Einsteigerspiel in die Brettspiel- bzw. Kartenspiel-Illustration. Genau.
Also du bist die Frau hinter Elvis und Waltraud und Helmut und den süßen, genau, süßen Monstern.
So sieht's aus.
Maxine, und wie ist es bei dir? Wo kann man dich treffen? Beziehungsweise ja vielmehr dein, also dich ja auch, aber es geht erstmal um deine Werke, die du in der Brettspielwelt hinterlassen hast.
An unterschiedlichen Orten tatsächlich, weil ich bin zum einen ja Illustratorin, aber zum anderen auch Grafikdesignerin und Spieleautorin. Das heißt, je nachdem, was es gerade ist an unterschiedlichen Orten. Mein Baby ist Witchcraft Moonlight Magic oder Witchcraft Zauber der Nacht im deutschen Titel, bei dem ich all diese Sachen gemacht habe. Aber es gibt noch eine Menge andere Spiele, wo es jeweils nur eins dieser Sachen ist, zum Beispiel.
War das in Essen der Stand, wo die ganzen Hexen saßen? Also
genau das.
Thematisch.
Der, also wir hatten cool, diese Hexenhüte,
ja,
die hatten einen gewissen Wiedererkennungswert.
Ja, absolut. Und es war immer viel los bei euch, also immer, als ich da vorbeigelaufen bin. Aber leider war ich immer im Terminstress und musste immer von einem zum anderen laufen. Aber es war ein super buntes Publikum, das war sehr sympathisch.
Ja, ich habe mich auch sehr gefreut über alle, die vorbeigekommen sind.
Maxine, ich klinke mich mal gerade mit einer Frage rein und die ist ganz authentisch, denn du hast gerade eben zwei Begriffe genannt. Du hast gesagt, du bist zum einen Illustratorin, zum anderen Grafikdesignerin.
Mhm.
Ich bin nicht in der Lage, einen Unterschied daraus zu hören, aber du könntest doch uns jetzt mal schlauer machen, was der Schwerpunkt des einen und was der Schwerpunkt des anderen ist.
Genau, das, also Illustration, genau, da kennt sich Janine auch aus, ist das tatsächliche Zeichnen. In meinem Fall digital, im Fall der meisten mittlerweile zu einem gewissen Teil digital wahrscheinlich.
Genau,
muss es aber nicht sein. Aber das ist das, was auch mit Farbe und Pinsel, das ist das, was Leute untermalen oder zeichnen oder all dem verstehen. Grafikdesign ist eigentlich eher Layout. Da mache ich Druckvorbereitung, da habe ich in meinem Fall vor allen Dingen mit einem Programm, das heißt InDesign, zu tun und ich setze den Text und ich gucke, dass das ordentlich aussieht und ich erstelle am Ende Druckdateien. Also alles, was an so einem Spiel dran ist, was nicht nur Zeichnungen sind und Artwork, sondern Text, Layout, Gestaltung, das hat viel damit zu tun, wie es, dass es eben auch lesbar ist und damit meine ich nicht nur, dass man es gut lesen kann und die Schriftgröße stimmt, sondern dass es gut verständlich ist für Spieler.
Wie weit bist du dann mit der Redaktion verbandelt? Also es muss ja alles irgendwie ineinander greifen, oder? Es scheint ja ein ziemlich wichtiger Posten zu sein.
Total. Also ich habe das Gefühl, also Grafikdesign ist schon im Brettspielbereich extrem wichtig, weil kein gut lesbares Grafikdesign schon auch, also genauso wie Inhalt oder auch Artwork, die Spielbarkeit und den Spielspaß beeinflussen kann. Für mich geht es irgendwie einher, weil ich in beidem so ein bisschen denke und ich mag, wenn das irgendwie Hand in Hand geht. Wenn die Illustration und das Layout irgendwie zusammenpassen, muss aber nicht eine Person machen, damit das funktioniert. Ja, für mich funktioniert das gut, aber die Redaktion macht da natürlich einen riesen Riesenarbeitsaufwand. Ich habe jetzt, also ich Witchcraft ist ja mein eigenes Spiel, aber ich mache auch selbstständig Arbeit für andere Verlage, zum Beispiel Kosmos jetzt, wo ich dann mit der Redaktion ganz eng zusammenarbeite. Und die haben natürlich Vorstellungen, die geben mir ein Briefing, die geben ganz viel vor. Oft sind dann Schriftarten oder sowas schon festgelegt. Das kommt auch immer darauf an, ob das Spiele sind, die in einer festen IP schon stehen oder von null anfangen. Das Grafikdesign hat meistens mehr Vorgaben als die Illustration fast bei mir.
Das heißt, wenn Kosmos an dich rantritt und sagt, wir bringen eine neue Exit Kids Ausgabe raus, dann kriegst du ganz genaue Vorgaben über die Textgröße, über die Schriftart. Ja, und mit welchem Auftrag gehst du dann an die Arbeit?
Also in dem Exit Kids Fall mache ich ja auch tatsächlich beides, dass ich wieder Illustration und Grafik mache. Dabei fangen wir dann meistens mit der Illustration an. In dem Fall habe ich jetzt beim ersten das Logo zum Beispiel. Das Exit-Logo gab es schon. Das Exit-Kids-Logo hat dann eine Agentur, glaube ich, überarbeitet. Das heißt, es war schon so ein bisschen klar, wie groß das sein muss, damit ich das in meiner Illustration berücksichtigen kann. Aber dann ist eigentlich so, das ist ja jetzt also im, glaube, diesen Monat oder war es Mai? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Das neueste Exit Kids kommt jetzt auf jeden Fall im Frühjahr raus mit einem Bienchen vorne drauf. Und da war es jetzt auch so, dass ich eigentlich alle Illustrationen fertig gemacht habe. Und sobald wir alles Material haben, gehen wir so Schritt für Schritt in das Grafikdesign. Und meistens ist der Regeltext das Letzte, was ich mache, weil die Redaktion, die Redakteurin, mit der ich da zusammenarbeite, die Regeltexte überarbeitet und in Spieltests geht und das alles eben noch macht, während ich an den Illustrationen arbeite. Und das dann oft so ein Prozess ist, der immer weiter voranschreitet. Wenn ich die Kartenhintergründe alle fertig habe, dann mache ich ein PDF und dann können die benutzt werden. Und so ist es auch mit dem Spielmaterial und die Regel ist dann das allerletzte. Und da habe ich jetzt die letzten Male immer von der Redakteurin auch einfach schon so einen groben Aufbau bekommen, dass sie das in die bisherigen, die wir hatten, quasi einfach überträgt und dann werden ein paar Farben geändert. Beim ersten Mal ist jetzt schon echt lange her. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da angefangen habe. Da gab's also gewisse Vorgaben gibt's immer, dass Kosmos halt auf dem Cover immer unten in der Ecke das Logo hat und das ist dann da schon und oben will man den Titel nochmal haben. Also so ein gewisser Aufbau ist da schon vorgegeben. Ja, und das dazwischen haben wir dann gefüllt. Dann habe ich geguckt, dass ein Hintergrund dahin kommt, ein grafischer, und dann wird ein Produkt draus.
Und ihr seid beide freischaffend, das heißt, weder du, Maxine, bist bei Kosmos angestellt, noch du, Janine, hast etwas mit den 10 Traders zu tun. Was für mich total spannend ist, ich komme aus einer sehr geradlinigen Art der Ausbildung, nämlich Schule, Studium und rein dann in den Lehrerberuf. Und bei JD war es im Prinzip auch ja so, dann Schule und dann erster Ausbildungsberuf, zweiter Ausbildungsberuf. Jetzt habe ich aber schon mal geguckt, also gibt es denn so etwas wie den Ausbildungsberuf einer Illustratorin oder was sind eure Fußstapfen, Janine, in denen ihr gegangen seid, um heute dort zu sein, was ihr künstlerisch tut?
Nee, genau. Also man kann natürlich Design studieren und solche Dinge und auch explizit Illustration, Comic-Illustration, das war von mir aber weit weg. Also ich hätte weit umziehen müssen und ich war in der Schule nicht so nicht so toll. Ich habe mein Fachabi bin leider nicht weit genug gekommen, um überhaupt das Fachabi machen zu können. Deswegen war Studieren erstmal nicht drin. Was ich aber gern getan hätte, ich war auf der FOS-Gestaltung, aber wie gesagt, leider in der Schule in manchen Fächern. In den Kunstfächern nicht, da war ich gut, aber in den anderen nicht so. Deswegen habe ich erst eine Ausbildung gemacht als Mediengestalterin. Habe aber da schon, also ich habe schon immer sehr gern gezeichnet und hätte wirklich sehr gerne auch was Gestalterisches beruflich gemacht. Mediengestalter klingt zwar so, als wäre man kreativ, ist gar nicht so. Das ist eher so die Druckvorstufe. Also Man macht da Dateien fertig, die man vom Grafikdesigner übrigens bekommt. Und die macht man dann druckfertig.
Welche Fachrichtung warst du als Mediengestalterin?
Druck.
Druck, okay.
Printmedien. Also ich habe meine Ausbildung, das war schon sehr kreativ. Ich habe meine Ausbildung in dem Betrieb gemacht. Der hat Porzellandruck gemacht. Also nicht mit, wir malen Porzellan an, sondern das ist eher so, wir haben vom Designer quasi ein paar Designs bekommen für hier eine Tasse, einen Teller und eine Schüssel. Und dann haben wir das auf die jeweiligen anderen Service-Dinge adaptieren müssen. Das war dann schon kreativ. Und dann wurden davon wie Abziehbilder gemacht, wie diese Tattoos, die man in Wasser anlöst Und das wird dann auf das Porzellan draufgezogen und dann gebrannt. Und dann geht die Farbe in die Glasur von dem Porzellan rein. Und sowas habe ich in der Ausbildung gemacht. Aber da bin ich nicht geblieben.
Jetzt wird's gleich ein bisschen ganz off topic. JD, weißt du noch, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, da hatten wir die Paw Patrol Tattoo Bilder, die wir uns auf das Handgelenk geklebt haben. Ach Gott, Janine, vielen Dank für diese Erinnerung.
Ja. Das ist schön. Genau so ungefähr könnt ihr euch das vorstellen, ja.
Maxine, welchen Weg hast du eingeschlagen, um heute dort zu sein, wo du bist?
Ich habe das Studium gemacht tatsächlich, Kommunikationsdesign habe ich studiert. Das ist ein bisschen weitreichender, da ist ganz, ganz viel drin. Und ich habe während dem Studium Illustration, Grafikdesign, Fotografie, Film und Motion. Also ich hab in alles so ein bisschen reingeschnuppert und wollte eigentlich schon immer Illustration machen, habe dann aber tatsächlich mehr und unterschiedliche Dinge auch im Studium gemacht. Aber wie du schon ganz richtig gesagt hast, so einen Ausbildungsberuf oder so ist das ja jetzt nicht. Das heißt, ich habe auch während des Studiums im Grunde eher einfach Zeit gehabt, mich damit auseinanderzusetzen, Projekte zu machen, Dinge zu lernen und zu üben. Und ich bin danach tatsächlich auch erst mal in eine Werbeagentur gegangen, weil ich die Selbstständigkeit ein bisschen gruselig fand direkt nach dem Studium und habe den Beruf gemacht, den man als Mediengestalter auch macht und auch viel mit Leuten darüber diskutiert und die Diskussion auch schon mal gehabt, weil ich so ein paar Freunde hatte, die meinten, ah ja, Studium, da lernst du immer mehr. Und ich hatte mal das Gefühl, also ich, ein Mediengestalter, weiß in dem Bereich so viel mehr als ich. Ich war absolut unterqualifiziert. Und ich habe da auch einiges gelernt, aber das war auch nicht das Richtige für mich. Und dann bin ich nach Ludwigsburg gezogen tatsächlich und habe mit dem Felix Mertikat bei King Raccoon gearbeitet und dann sehr, sehr viel Liebe und Zeit in den Kickstarter von Tsukuyomi gesteckt. Und dann bin ich bei Brettspielen geblieben.
Also ist es bei dir tatsächlich so ein regionaler Zufall, dass Felix und du dich dann kennengelernt haben aufgrund der räumlichen Nähe? Oder gab es da eine Ausschreibung oder wurdest du empfohlen? Wie war das bei dir? Also wie kam es dazu, dass King Raccoon Games dich als Illustratorin für den Kickstarter organisiert hat?
Überhaupt nicht so tatsächlich. Ich habe Felix Jahre vorher kennengelernt, als wir mit meinem Studiengang oder halt eine kleine Gruppe von meinen Freunden aus dem Studium, wir sind nach München zum Comic Festival gefahren. Und dort hat ein Freund von mir Felix kennengelernt und dann haben wir ihn alle kennengelernt, weil wir haben uns gut verstanden und organisiert, dass der Felix vorbeikommt, um an meiner Uni einen Wochenendworkshop zu geben. Und das hat er dann gemacht. Und dann war, glaube ich, am Samstag der erste Workshop-Tag rum. Und Felix war so ein bisschen, ach, was macht ihr jetzt noch? Geht ihr in irgendeine Bar oder so? Und wir so, ach, wir wollten Spieleabend machen. Hast du Bock? Und dann sind wir zu mir nach Hause gegangen, haben Spieleabend gemacht und haben Zombieside gespielt. und dann war Felix auch so ein bisschen, oh krass, das können Brettspiele, weil... bei mir war das auch so, dass ich nach der Schule, glaube ich, irgendwann erst wieder angefangen habe, weil ein Freund von mir viele Brettspiele gespielt hat. Ich habe das als Kind schon immer cool gefunden, aber ich habe einen Bruder und der fand Brettspiele doof, mein Papa fand Brettspiele doof. Meine Mama war immer so überzeugt, aber zu zweit haben wir nicht so viel gespielt und das hat sich dann nach der Schule wieder entwickelt. Und da ist Felix dann mit reingerutscht und dann, als wir das nächste Blog-Seminar bei ihm hatten, hat er sein eigenes Spiel mitgebracht, Schäferstündchen damals. Und er so, ich habe jetzt auch ein Spiel gemacht, jetzt können wir das mal testen. Und dann waren wir halt weiter in Kontakt und dann war ich nach dem Studium in dieser Werbeagentur und dann war Spiel. Und ich dachte so, ach, eigentlich irgendwie, ich bin gerade nicht so happy, mir fehlt so ein bisschen der Nerd-Einfluss. Felix ist bei der Spiel und ein anderer Kumpel vom Studium von mir war auch da. Und dann dachte ich, ich fahre halt mal dahin. Und habe ihn dann da besucht und mir alles angeguckt und hatte eine gute Zeit auf der Spiel. Und dann habe ich ihm so ein bisschen mein Leid geklagt, dass die Werbeagentur nicht das Richtige für mich ist und dass ich aber auch nicht weiß, ob ich noch einen Master machen soll. Und dann meinte Felix, komm doch in Praktikum zu mir. Und dann habe ich drüber nachgedacht, habe eine Nacht drüber geschlafen und habe ihm dann am nächsten Morgen geschrieben, meinte, hey, wie ernst hast du das gemeint? Weil ich würde dann jetzt kündigen. Ja, und dann, dann habe ich gekündigt, bin nach Ludwigsburg gezogen. Und dann hat sich das über dieses Praktikum hinaus entwickelt. Dann hatten wir am Anfang immer noch so Hausaufgaben, die ich gemacht habe. Aber irgendwie habe ich immer mehr für den Kickstarter gemacht und immer mehr Zeit da rein investiert. Und dann war es notwendig und es rückte immer näher. Und dann bin ich geblieben.
Ich finde es ja immer super interessant, wie unterschiedlich diese Biografien sind. Am Beispiel von euch beiden sieht man das hervorragend. Mich würde interessieren, welche Einflüsse auf euch gewirkt haben. Weil eure Stile sind ja sehr unterschiedlich. Was war so der Einfluss dass ihr jetzt so zeichnet, wie ihr jetzt zeichnet, dass ihr jetzt eure Kunst so gestaltet, wie sie jetzt quasi im Endergebnis fertig ist?
Ich bin ja eher im Manga- und Comic-Bereich. Das ist ja mein erstes Spiel. Und ich bin wirklich eher so Illustration im Manga- und Comic-Stil. Ich habe auch schon immer gerne Comics und Mangas gelesen und gezeichnet und Animes und Cartoons angeschaut und das dann nachgezeichnet, schon als kleines Kind. Und das hat sich dann so weiterentwickelt. Und dadurch bin ich ganz automatisch in unserem Comicladen in Nürnberg den Ultra Comics gelandet. Und da wurde ich natürlich gefüttert mit neuen Materialien. Und ja, also ich kann gar nicht spezifisch was sagen. Das eine, was mich geprägt hat, das ist immer so ein, es ist ein stetiger Weg. Also ich entwickle mich auch immer noch weiter. Dann gefällt mir wieder was Neues und ich denke mir, oh ja, das baue ich jetzt wieder hier so ein bisschen mit ein. Oder je nach Projekt wandelt sich der Stil auch ein kleines bisschen, je nachdem, was gefragt ist. Aber ja, genau. Also ich würde sagen, meine Hauptinfluence, die Hauptdinge sind Manga, Comics, Animes, Disney-Filme, alles, was irgendwie bewegt oder nicht bewegt mit Comic- und Manga-Geschichten zu tun hat.
Ja, du hast ja gerade Ultra Comics in Nürnberg erwähnt. Das ist ja nicht nur eine hervorragende Adresse für Comics in der oberen Etage, sondern wenn man eins nach unten geht, dann hat man auch eine ganz großartige Auswahl an Brettspielen. Ich habe noch eine Nachfrage. Auf Instagram bist du zu finden unter einem Handle, der heißt so, also ich würde es jetzt mal Chibi Star aussprechen.
Genau.
Es schreibt sich allerdings ein bisschen anders. Und dieser Begriff Chibi war für mich relativ schlecht besetzt und ich habe da müssen erst ein bisschen nachlesen. Aber das scheint wohl ein sehr feststehender Begriff aus der Manga-Welt zu sein. Könntest du das ganz kurz so ein bisschen erklären, was Chibi bedeutet und wie es dann auch zu deinem Handle dabei gekommen ist?
Ja, das Wort Chibi, der bedeutet klein. Ich war in meinem Freundeskreis die Kleinste in der Schule, in der FOS damals. Und im Manga und Anime gibt man gern kleinen Kindern oder kleinen Mädchen, kleinen Personen gerne das Anhängsel Chibi hinten oder vorne dran. Und ja, dadurch hat sich das entwickelt. Meine Freunde haben sich gedacht, das ist ein toller Spitzname. Und dann ging es dran, sich bei meiner ersten, also ich sag mal Social Media, das war damals Animax, das ist eine reine Plattform für Manga- und Anime-Fans, sich einen Namen, einen Nickname auszudenken. Und da war natürlich Chibi, da meine Freunde mich so genannt haben, das erste. Da es aber auch schon ganz viele andere Chibis gab, musste noch was dazu. Und meine Oma hat mich immer Sternchen genannt. Deswegen war es dann Chibi Star und wegen der Schreibweise auf Instagram, ja, es gab leider schon diverse Chibi Star Kombinationen und ich habe aber auch Freunde gehabt, die immer lustig selbst den Spitznamen Chibi nochmal irgendwie anders verunstaltet möchte ich jetzt nicht sagen, aber die haben immer Chibi gesagt. Deswegen wird es Chuebi auf Instagram geschrieben und genau, deswegen heißt es da Chubi-Star.
Kennst du zufällig, es ist ja eine super Kombination, wie ich finde. Ich habe 2, 3 Folgen davon gesehen. Es gibt ein Anime, ich weiß aber nicht mehr, wie er heißt. Es geht um eine Schule. In dieser Schule sind Kinder. Hahaha, Mensch, es ist ja ganz was Neues. Und da geht es darum, dass sie sich nach der Schule zum Brettspiel spielen treffen. Und das sind wirklich Brettspiele, die es auch wirklich gibt. In der einen Folge spielen die Carcassonne, in der anderen Folge spielen die, oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie der heißt. Kennst du den zufällig?
Nee, tatsächlich nicht. Aber es gibt ja sau viele Animes mittlerweile. Also früher konnte ich noch behaupten, ja, ich kenne sie alle, aber mittlerweile unmöglich. Nee, kenne ich leider kenne ich den nicht. Werde ich mal recherchieren. Das klingt ja interessant.
Research.
Ja, also von der Story her ist er ziemlich flach. Da war ich schon mal vorher, aber es ist so wie meine bessere Hälfte guckt gerne gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das kann ich jetzt ruhig sagen, weil sie mich nicht anguckt. Einfach so im Kopf abschalten, so würde sie sagen, ja. Dafür hervorragend geeignet, zumindest für 2, 3 Folgen.
Maxine, wir waren bei der Frage, welche Einflüsse dich geprägt haben auf deinem Weg zu der Künstlerin, die du heute bist.
Hatten wir jetzt gerade schon das ist alles ja immer irgendwo ein Work in Progress. Und ich glaube, ich kann das auch nicht so hart definieren. Ich meine, ich habe auch irgendwann die Manga-Sachen gezeichnet. Ich meine, gerade auch die Chibis, ich glaube, ich habe alle meine Freunde als Chibis gezeichnet zu einer gewissen Zeit. Ist aber, muss ich sagen, bei mir jetzt auch schon 15, fast 20 Jahre her, glaube ich, dass ich das gemacht habe. Aber das ist trotzdem immer noch ein Einfluss. Mein Papa hat immer gesagt, alle deine Figuren haben immer so große Augen. Das ist so unrealistisch. Das sieht alles Manga aus. Er hatte halt keine Ahnung von Manga, aber irgendwo ist das alles natürlich so Teil dieser Entwicklung, die Cartoons, die ich gucke. Ich glaube aber, dass bei mir irgendwie auch so ein, ich würde das jetzt mal verallgemeinert als Kinderbuchstil so ein bisschen mit reingeht, was super schwer zu definieren ist, wie sich das eigentlich, also ich sehe das viel in Kinderbüchern, was mir gefällt. Ich habe eine Menge Kinderbücher zu Hause, obwohl ich keine Kinder habe, einfach weil mir der Style gefällt. Deswegen sehe ich da eine gewisse Überschneidung oder zumindest einen gewissen Einfluss. Aber sonst schwierig. Also was auch einfach für mich ein Ding ist, sind die Dinge, die ich male. Ich male gerne Natursachen, ich male gerne Florales, ich male gerne Tiere und ich male gerne Frauen. Und weiß ich nicht, darüber entwickelt sich, glaube ich, auch viel so eine Art von Stilfindung, aber so richtig definieren, weiß ich gar nicht genau.
Jetzt wart ihr beide mit der Aufgabe betraut, einem Kartenspiel, also bei Seven Mary Monsters ist es ein Kartenspiel, bei den Spielen, die du illustriert hast, Maxine, sind es ja auch Rätselspiele, du hast ja auch schon für Schmidt gearbeitet, habt ihr ja die Aufgabe bekommen, etwas zu illustrieren, grafisch umzusetzen. Konntet ihr da ganz frei in eurem Stil arbeiten oder bekamt ihr da auch Vorgaben, wie es in etwa aussehen soll?
Ich war schon sehr frei. Also meine Kontaktperson von den Tent Raiders hat mir zwar die Testkarten, die sie gestaltet hatten, gezeigt. Das war aber wirklich minimalistisch, irgendwie nur, damit man so ein bisschen eine Ahnung hat, wie sie sich die Monster vorstellen. Und einfach nur, dass die bunt sein sollen und wenn möglich so unterschiedlich wie möglich. Und ja, dann durfte ich einfach mal loslegen und habe mir eben in meinem Style frei, wie ich das möchte, durfte ich das dann vorlegen. Und sie hatten wohl noch andere Illustratoren auch in der Auswahl und haben sich dann aber trotzdem zu meiner Freude für meine Entwürfe dann entschieden.
Und bei dir, Maxine, wie frei bist du in der Arbeit oder bist du da doch durch so eine Idee eingeschränkt in der Umsetzung?
Ich denke, es kommt aufs Projekt an. Ich meine, bei Witchcraft offensichtlich, weil es mein eigenes ist, konnte ich machen, was ich wollte, was natürlich extrem nice war, weil niemand hat mir reingeredet. Aber bei Projekten, wo Kunden auf mich zugehen, haben die meistens eine gewisse Vorstellung. Und was ich dann meistens kriege, ist so eine Art Moodboard, also so eine bunte Sammlung an Bildern, die in eine gewisse Richtung gehen und wo man dann durch die Sammlung eben sieht, ah ja, wie kann ich das mit meinem Stil kombinieren und was wollen wir da? Und das ist dann, so ein Moodboard hilft mir dann irgendwie, einen Farbraum zu definieren, eine bestimmte Palette oder wie man das halt haben will. Und im Fall der Exit-Kids-Spiele war es halt so, dass ich Witchcraft gemacht hatte und dann eben mein aktualisiertes Portfolio nochmal bei Kosmos gelassen habe und das denen ganz gut gefiel, aber Witchcraft hat ja solche Tiere mit so leeren weißen Augen und bei den Exit-Kids wusste man dann, das soll für Kinder sein, also es musste ein bisschen netter sein und ein bisschen weniger gruselig und dann gab es halt ein Moodboard mit Bildern, die irgendwie auch so im Bereich Kinderbuch irgendwie, wo die Tiere einfach so ein bisschen fluffiger sind und ein bisschen netter aussehen. Und dann ergibt sich so ein Stil so ein bisschen aus dem Mix. Ich habe tatsächlich jetzt bei den letzten Projekten oft das Gefühl, dass gar nicht so unbedingt ausgewählt wird nach, wie sieht eigentlich das aus, was ich mache, sondern wir brauchen jemanden und wir kennen die. Und dann muss ich auch teilweise ein bisschen Akrobatik betreiben, stiltechnisch, und lerne aber auch Neues dazu dann.
Das klingt so, als hättest du jetzt tatsächlich den Fuß schon in der Brettspieltür, wenn es darum geht, mit Aufträgen, was wird man mit Aufträgen, Aufträge zu bekommen. Mhm. Janine, du bist jetzt noch ganz neu. Es klingt auch so, wenn ich dich richtig verstanden habe, als wärst du in einem Wettkampf gewesen, in einer Konkurrenzsituation. Am Schluss hat man dich ausgesucht. Wie kam überhaupt Tent Raiders auf die Idee, dich zu kontaktieren?
Ich bin sehr eng mit dem Ultra Comics verbunden und einer der Chefs, der Willi, Stefan Will, der gehört auch zu den Tent Raider Gründern dazu und der Willi, der betreibt eben die Spieleabteilung quasi im Ultra Comics. Dessen Sohn arbeitet auch im Ultracomic und der ist mein Kontaktmann für alle Illustrationen, die ich für den Ultracomics mache. Und der hat wohl mitgekriegt, dass Tent Raiders jemanden braucht, der dieses süße Monsterspiel gestaltet und hat gemeint, hey Chibi, mach doch mal was. Ja, hier, ich gebe dir mal die Kontaktdaten. Dann ist das so entstanden. Also das ist meinen Kontakten zum Ultracomics zu verdanken, dass ich da dazu kam.
Das klingt ein bisschen nach dem saarländischen Prinzip. Ich kenne immer jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt.
Genau.
Durftest du dann am Schluss auch Namensvorschläge unterbreiten? Also nee, nicht die Namen für das Spiel, sondern für die Monster. Die Namen standen schon.
Nee, okay. Die Namen waren quasi schon, die standen schon.
Ja, aber was macht denn ein Elvis zu einem Elvis in deinem kreativen Prozess?
Also ich habe die Optik nicht nach den Namen ausgesucht, ehrlich gesagt, sondern bevor ich die Namen wusste, habe ich die Designs gemacht und dann kamen die Tent Raiders eben mit den Namen um die Ecke und dann haben die ausgewählt, welches Monster jetzt welchen Namen bekommen soll.
Die Arbeit als Selbstständiger ist ein weites Feld, sage ich mal. Und gerade im künstlerischen Bereich kann es ja auch manchmal dazu kommen, dass man Aufträge annehmen muss, die man nicht so gerne macht. Gerade wenn es, behaupte einfach mal, dass wenn man künstlerisch etwas berufstätig macht, dass da auch immer ein bisschen Seele mit reinhängt. Habt ihr schon mal die Erfahrung gemacht, dass ihr einen Auftrag annehmen musstet aufgrund von, ja, man muss ja auch irgendwie Geld verdienen, aber wo ihr sagtet, oh Gott, nee. Also ich weiß, das war ein Kollege von mir, ist auch Mediengestalter und der musste mal ganz viele Sachen machen, wo er gesagt hat, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf, musste es aber, weil es ihm Aufträge waren. Und auch wieder besseren Wissens haben die dann irgendwelche Sachen eingebaut und er sagte, das sieht dann aber kacke aus. Ja, wollen wir aber so haben. Habt ihr solche Erfahrungen auch gemacht?
Also
ja.
Ja, okay. Ich glaube, man hat auch immer so seine eigene Meinung, aber und ich halte auch mit meiner eigenen Meinung in der Regel nicht hinterm Berg, wenn ein Redakteur oder eine Redakteurin zu mir kommen und sagen, ah ja, wir hätten hier noch Feedback, wir wollen das gerne so haben und ich habe da eine Meinung zu, dann sage ich das auch oft. Also wenn ich einen Grund dafür habe, es gibt natürlich den Unterschied zwischen persönlichen Präferenzen, aber ich mache ja manche Entscheidungen auch deswegen, weil ich mich lange mit dem Thema auseinandergesetzt habe, weil ich ein gewisses Auge habe für Komposition, für überhaupt alles, was mit dem Visuellen zu tun hat. Und dann kann ich auch fundiert manchmal sagen, hey, ich würde das so machen, weil XY, oder ich sag auch manchmal, ich würde es so machen, weil ich finde es viel schöner, wenn es so ist, aber du, deine Meinung geht vor. Ja, dann, also die Redakteure sind da an der Stelle einfach die das letzte Wort haben, die Auftraggeber sind, die Kunde sind. Da passieren auch immer mal wieder Dinge, die man nicht so 100% selber so machen würde. Ich nehme eigentlich, also ich versuche keine Aufträge anzunehmen, wo ich so gar keinen Bock drauf habe, weil ich da im Grunde mich jetzt selber in diese, wobei, ja, so richtig Luxus ist es nicht, schon eine Entscheidung von mir, dass ich meine eigenen Sachen mache und ich ein Projekt mache, auf das ich keinen Bock habe und was ich nicht machen möchte und wo ich dann auch nicht mit Herz dabei bin, mache ich lieber meine eigenen Sachen und produziere halt was Neues, was ich dann selbst verlege, weil das für mich irgendwie mehr bringt. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, so, dass wenn ich keinen Bock auf einen Job habe, dann muss der schon gut bezahlt werden, damit ich den mache. Also das ist so ein bisschen die Metrik. Wenn ich keinen Bock habe, aber der ist halt richtig gut bezahlt, dann macht man es vielleicht, aber danach sortiere ich.
Wäre es dann nicht, ist es dann nicht schwierig, weil es ist dann ja im Prinzip dein Aushängeschild oder ein Aushängeschild und jemand sieht das und denkt, ach, das ist die Maxine, ja cool, nee, sieht scheiße aus. Ist das dann nicht schwierig, auch wenn das viel Geld ist?
An dem Punkt war ich jetzt so noch nicht, beziehungsweise, na gut, ich gucke schon auch auf meine eigenen Projekte zurück und da steht jetzt mein Name drauf und ich denke, boah, da würde ich jetzt nicht losgehen und sagen, ach, guck mal, das habe ich gemacht, weil ich habe mich weiterentwickelt und bin jetzt nicht mehr so stolz auf die Projekte, wie ich vielleicht auf andere Projekte bin. Aber ich mache, also ich, das ist zumindest auch mein Ziel für die Zukunft. Ich habe jetzt noch nichts gemacht, wo ich jetzt nicht wollen würde, dass mein Name da drauf steht. Das ist dann schon auch mein eigener Qualitätsanspruch, dass ich sagen würde, nee, ich will das gut machen. Auch wenn die Wünsche des Kunden komplett andere sind, da redet man ja auch drüber und ich glaube auch, oder zumindest meine Erfahrung mit Kunden war, dass die auch dankbar sind, da ja eine Meinung und ein Feedback zu kriegen und das auch irgendwie annehmen und dann nicht sagen, ah ja, nee, ist mir egal, was du sagst, du machst gefälligst, was ich sage. Solche Kunden hatte ich jetzt in der Selbstständigkeit noch nicht, glücklicherweise.
Toll, toll. Gut, Janine, du hast gerade auch Geräusche gemacht. Wie sieht's bei dir aus? Was sind denn deine Erfahrungen?
Ich musste jetzt auch noch keinen Job annehmen, wo ich nicht am Anfang zumindest gedacht habe, euer tolles Projekt. Also manchmal hat sich's dann eben rauskristallisiert im Laufe des Projekts, dass man nicht ganz der gleichen Meinung ist wie der Auftraggeber oder das gleiche schön findet. Das kenne ich aber auch schon eben aus der Arbeit als Mediengestalter. Das ist immer das, was man selbst am schlimmsten findet, fand der Kunde immer am besten. Also das war immer so das Fazit, ja. Und du gibst dem drei Sachen vor und machst immer extra eins, was nicht so toll ist, weil du denkst, ja, ich will ja auf das Tolle hinweisen. Und was nimmt der Kunde? Das, was du am wenigsten gut findest. Das ist leider immer so ein Ding gewesen. Und so ging's mir. Ist das auch schon passiert?
Ja, auf jeden Fall.
Und dann denkst du dir auch, okay, na gut, okay, dann machen wir jetzt halt damit weiter. Ich meine, ist ja das Projekt des Kunden eben, ne? Der möchte das ja. Und so ganz schlimm hässlich fand ich die Sachen dann meistens ja nicht, weil ich habe sie ja vorgestellt. Es waren nur andere Dinge, die mir dann eben besser gefallen hätten. Aber da muss ich dann halt damit leben. Ja, aber wie gesagt, es ist alles noch im Vertretbaren. Manchmal ist es schwierig, wenn der Kunde sich das schlecht vorstellen kann. Ich habe meistens nicht irgendwie ein Moodboard oder so, aber ich mache ja, wie gesagt, eben nicht hauptsächlich Spiele, sondern auch einfach so Illustrationen. Und manchmal weiß der Kunde nicht genau, was er sehen möchte, sondern der sagt dir dann was, du setzt es um, dann sagt er, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte aber dafür das, das, das und das. Und du denkst dir, puh, das sind ganz schön viele Sachen für eine Illustration. Kann ich machen, würde ich aber anders machen. Und dann schlägst du was vor. Ja, nee, ich hätte aber doch gerne das so, wie ich das gesagt habe. Okay, dann machst du es so. Ja, jetzt ist doch ganz schön voll. Ja, ich weiß. Ja, das war das, was ich am Anfang gesagt habe. Also ich habe ganz oft so ein Try and Error, so vor, zurück, weil der Kunde selbst erst weiß, was er will, wenn er sieht, was ich gezeichnet oder eben vorgeschlagen habe, visuell. Da ist man dann manchmal schon, dass man sich denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber meistens war es nicht so schlimm, dass ich sage, ich möchte jetzt hier aufhören, Schluss, aus, Ende. Also es war immer noch in Ordnung. Es ist halt eben so ein Prozess, den man immer geht mit dem Kunden zusammen. Manche haben eine sehr klare Vorstellung und können sehr klar kommunizieren, was sie wollen, und manche nicht. Und dann ist es einfach ein bisschen anstrengender. Aber das ist auch okay. Das gehört, glaube ich, einfach so ein bisschen dazu.
Dafür seid ihr ja auch die Menschen mit der Expertise. Das darf man ja dann auch nicht vergessen. Eigentlich in diesem Prozess, und darum kommen die Leute ja auf euch zu.
Das bringt mich zur Frage, ihr habt ja gerade eben betont, wie wichtig dann auch die Einschätzung des Kunden ist und dessen Vorstellung oder deren Vorstellung, wie es am Schluss aussehen soll. Gibt es momentan irgendwelche Trends, wo ihr sagen würdet, das hat sich da momentan so etabliert? Also ich ziehe es jetzt mal so in etwas, was man sich vorstellen kann. Also soll die Schrift immer Comic Sans sein oder muss da immer irgendwie eine Blume irgendwie mit eingearbeitet sein? Gibt's da irgendetwas momentan im Jahr 2025 als aktuelle Tendenz?
Also da ich so viele unterschiedliche Sachen mache, kann ich jetzt keine Konstante feststellen, die sich der Kunde immer wünscht. Ja, das habe ich so nicht.
Also ich würde es auch so nicht sagen. Ich meine, ich dachte gerade, weil wir haben ja über das Monsterspiel von Janine jetzt gerade schon geredet, und ich habe jetzt mittlerweile auch schon zwei Spiele gemacht, wo kleine Monster drin waren, aber ich glaube, kleine Monster sind auch einfach ein Dauerbrenner. Ich weiß nicht, oder sind die gerade aktuell in? Ich kann es gar nicht so genau sagen, aber ich glaube, kleine Monster sind auf jeden Fall ein Ding, aber ich weiß nicht, ob immer. Aber das ist auch sowas, das, glaube ich, mich dann verfolgt, weil ich das einmal gemacht habe, weil die Redakteure und Redakteurinnen, also das war jetzt zum Beispiel so, dass ich das Exit Kids von Cosmos mit kleinen Monstern gemacht habe, und Schmidt-Spiele wollte ein Spiel mit kleinen Monstern machen, und die Redakteurin hat eben geguckt bei anderen Spielen und hat hinten auf der Box geguckt, wer hat das denn gemacht, und dann explizit mich angeschrieben wegen dem Exit von Cosmos, weil sie das gesehen hat, meinte, ach, kleine Monster, ich wollte auch was mit kleinen Monstern machen, fragen wir doch mal die. Das heißt, das ist dann gar nicht so ein Trend, sondern wie so, das ergibt sich dann, dass man das halt wieder macht, wenn man das schon mal gemacht hat.
Das war jetzt der Hinweis auf die beiden Spiele Monstermäßiger Rätselspaß, das ist das Exit, von dem du gesprochen hast, und die Monsterrolle, die dann auch bei Schmidt entstanden ist.
Genau, die dann doch, ja, obwohl sie beide Monster haben, wie ich finde, sehr unterschiedlich aussehen und sehr unterschiedliche Stile fahren.
Jetzt ist es ja tatsächlich gar kein Zufall, dass wir euch beide zusammen eingeladen haben, denn ihr beide wurdet erwähnt in einer Aktion, in der eine ganz liebe Freundin des Podcasts, nämlich die liebe Sandra aus Luxemburg, eine Initiative ins Leben gerufen hat, um weiblich gelesene Personen der Brettspielwelt ein bisschen mehr in das Licht zu rücken. Und unter dem Hashtag Board Game Heroines hat sie eine Initiative vor etwa einem Jahr ins Leben gerufen, in dem es darum geht, die Menschen, die in diesem Brettspielprozess mit involviert sind, ein wenig Aufmerksamkeit zu geben. Und in diesem Zusammenhang wurde ja auch erwähnt. Und wenn ich das jetzt gerade so ein bisschen sehr kompliziert ausgedrückt habe, hören wir doch uns einfach mal an, was Sandra selber über die Board Game Heroines zu sagen hat.
Hallo lieber Olli, hallo lieber JD. Erstmal Moin und herzlichen Dank für die erneute Einladung. Es freut mich jedes Mal dabei zu sein und ich hoffe, eure Zuhörer haben mich noch nicht satt. Ihr habt mich eingeladen, um ein wenig über die Board Game Heroines zu erzählen und ein Vögelchen hat mir geflüstert, dass ihr heute eine ganz fantastische Gastauswahl habt, nämlich Maxine und Janine. Also auch an die beiden ein ganz herzliches Moin. Und ganz liebe Grüße. Ihr wolltet von mir wissen, wie es zur Entstehung der Board Game Heroines kam und was es genau ist. Es war so, dass im Rahmen der Nominierungen zum Spiel des Jahres 24, also letztes Jahr, berichtet wurde, dass nur knapp 3% der begutachteten Spiele von weiblich gelesenen Autorinnen stammen. Irgendwie hat es mich nicht erstaunt und dann doch schon, weil ich 3% wirklich für sehr wenig halte. Und ich habe dann ein wenig recherchiert und dabei ist dann rausgekommen, dass nur 3 Frauen seit 1979, also seit der ersten Vergabe des Spiel des Jahres, den begehrten Preis gewonnen haben. Ja, das ist natürlich eine Katastrophe in meinen Augen. Das geht so nicht, denn ich bin mir sicher, es gibt sehr viele tolle Autorinnen und Künstlerinnen allgemein im Brettspielbereich. Das muss irgendwie mehr Sichtbarkeit bekommen. Und es zeigt auch nur, dass anscheinend die sichtbaren Entwicklungsprozesse von Brettspielen fast ausschließlich männlich geprägt sind. Ja, dagegen wollte ich irgendwie was tun. Das ließ mir keine Ruhe. Die Idee war halt einfach mehr Sichtbarkeit für Autorinnen, Illustratorinnen, Verlegerinnen, Spielerinnen zu erzeugen, zu zeigen, welche tolle Arbeiten von Frauen stammen, es mehr ins Bewusstsein zu bringen und dass alle gleichermaßen gesehen, wertgeschätzt, nominiert und ausgezeichnet werden. Und das habe ich natürlich nicht alleine geschafft, sondern habe dann mit einigen anderen Instagrammern und Influencern, unter anderem auch der lieben Maxine, überlegt, wie man das umsetzen könnte. Und dann ist halt die Idee entstanden, an jedem zweiten Donnerstag im Monat über genau diese Autorinnen, Illustratorinnen, Verlegerinnen, Spielerinnen und so weiter zu posten und zu berichten unter den Hashtags BoardGameHeroines und EquiteenBoardGames. Bei dieser Aktion darf jede und jeder gerne mitmachen. Ihr seid komplett frei in der Auswahl eures Beitrages, egal ob das jetzt ein Post ist, ein Reel oder eine Story. Es sollte nur die Arbeit von Frauen und weiblich gelesenen Personen hervorheben. Wer mag, kann mich auch gerne kontaktieren, also Reska spielt und ich sende das Logo zu. Und es würde mich sehr freuen, wenn die Aktion bekannter wird und die Bühne und die Flächen, die bietet ihr ja hier, vielleicht nochmal sehr viele neue Gesichter zu sehen, die bei der Aktion dann an jedem zweiten Donnerstag im Monat mitmachen. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auch auf die Folge mit Maxine und Janine.
Board Game Heroines ist mir ja sehr präsent. Ich habe hier so eine schöne Tüte voller Buttons liegen mit dem Logo von den Board Game Heroines und habe da tatsächlich ja auch an dem Logo mitgearbeitet mit der Alex zusammen. Liegt mir sehr am Herzen, das gesamte Projekt.
Unterm Strich ist Sandras Denkweise ja, dass Menschen, die weiblich gelesen sind, in dieser Brettspielwelt immer noch zu wenig repräsentiert sind. Teilt ihr das, Maxine? Ist das tatsächlich so, dass man als Frau unterrepräsentiert ist, wenn es um das Thema Brettspiele geht?
Auf jeden Fall. Also ich meine, die Zahlen, da, also das hat man ja auch in Zahlen gefasst. Ich weiß jetzt gerade die nicht mehr auswendig. Ich will nichts komplett Falsches sagen. Es war irgendwas mit 3%, aber die man hat es ja ganz gut gesehen bei dem Deutschen Spielepreis war das jetzt, glaube ich, wo die Diskussion aufkam, dass es einfach nicht viele Frauen oder weiblich gelesene Personen gab, die dort nominiert waren. Und dass auch wir festgestellt haben, dass eine Menge Leute, wenn man jetzt überlegt, wen gibt's denn da eigentlich? Welche Autorinnen gibt es? Dass einem da weniger einfallen als Männer. Und ich glaube, dass das eine Menge Gründe hat und vor allen Dingen auch eine gewisse Hürde, die dahinter ist. Weil ich kenne genauso viele weiblich wie männlich gelesene Personen in der Brettspielszene, die Spieler sind, die Ideen haben, die zur Community beitragen. Ob das nun Content Creator sind oder IllustratorInnen oder AutorInnen. Diese Leute gibt es, aber die sind deutlich weniger sichtbar. Die Sandra hatte mir da geschrieben wegen dem Projekt, als sie diese Idee hatten, und ich fand es total gut, weil es einfach ja absolut ein Ding ist und ich dadurch, dass ich auch über King Raccoon Games schon viel in der Brettspielszene unterwegs war, das auch schon gemerkt habe, dass ich an einer Menge Tischen einfach die einzige Frau war oder eine von zweien und das eben in vielen Bereichen so unproportional fand zu wer eigentlich Teil an diesem Hobby hat. Von daher, ja, ist die Antwort auf diese Frage auf jeden Fall.
Wie erklärst du dir diese Entwicklung oder diesen Sachverhalt an sich?
Das kann man nicht an einem Punkt festmachen. Aber ich habe eine Menge Theorien, warum das so ist, die natürlich sicherlich auf alle zutreffen. Aber viel ist zum Beispiel auch so, dass, glaube ich, eine Menge Spieleautorinnen fangen nicht damit an, hauptberuflich Spiele zu machen und zu sagen, ich mache das jetzt und ich mache jetzt Spiele, sondern eine Menge Leute kommen, glaube ich, aus dem Hobby und haben eine Idee und machen das vielleicht mal neben dem Job und fangen dann mal an und reichen das ein bei Verlagen und dann wird das genommen und dann kommt das gut an und dann macht man das vielleicht weiter. Und ich glaube, an dem Punkt haben oft Frauen einen Nachteil dadurch, dass sie Care-Arbeit zu Hause leisten für Kinder, für Eltern, für Familie. Das ist halt in der patriarchalen Gesellschaft, in der wir leben, immer noch ein Ding, dass Frauen sich mehr um solche Sachen kümmern und dementsprechend weniger Freizeit haben. Und wer mehr Freizeit hat, kann in seiner Freizeit vielleicht ein Spiel machen. Und es hängt auch auf jeden Fall, glaube ich, mit der unterbewussten Wahrnehmung zusammen. Wie ernst wird man genommen, wenn man mit so einer Idee wohin kommt? Ich habe das als Spielerin selbst immer wieder auch erfahren, dass es so diese Spiele gibt, wo Leute meinen, ja, das ist so ein Männerspiel, weil das ist sehr strategisch, was meiner Meinung nach kompletter Schwachsinn ist, weil ich kenne Männer wie Frauen, die strategische Spiele mögen, und ich kenne aber genauso auch Männer wie Frauen, die die Plättchenlegespiele, die eher so ein bisschen Zen sind, mögen, oder Leute, die auch einfach alles mögen. Ich glaube, da sind eine Menge Vorurteile immer noch bewusst oder unbewusst vorhanden. Ja.
Maxine, wir werden gleich auch noch so ein bisschen über dein Spiel sprechen, aber du hast jetzt eigentlich eine wunderbare Überleitung geschaffen, obwohl du es gar nicht wusstest, nämlich hin zu Janine. Janine, wir lassen jetzt mal die Bombe platzen. Du spielst gar nicht, oder?
Dun, dun, nee.
Dun, dun, dun. Nee, ich bin gar nicht so die Spielerin. Ich mag Spiele meistens, weil sie schön aussehen, und beschenke meinen Mann auch gerne mit Spielen, die ich hübsch finde und mir vorstellen kann, dass sie ihm gefallen. Aber ich bin nicht so die Spielerin. Also ich mag gerne Exit-Spiele. Ich mag gerne so Rätselspiele und so. Aber
auch Spiele.
Das mögen meistens die Menschen um mich rum nicht. Ja. Schon seit ich ein Kind bin, ja, waren das immer die Spiele, die meine Geschwister nicht so gern gespielt haben. Dementsprechend spiele ich die selten. Mein Mann opfert sich manchmal und spielt mit mir ein Unlock oder ein Exit oder ein weiß ich nicht Spiel. Ja, ansonsten bin ich nicht so die Spielerin. Ich bin eben nicht die sich gut konzentrieren kann bei so einem Spiel, was mein Mann mit seinen Spielegruppen spielt, wo du 5 Stunden lang ein Spiel spielst und jeder hat seine 1 bis 3 Charaktere und du musst genau gucken, wo gehst du als nächstes hin, strategisch, um nicht dem Feind in die Arme zu laufen oder was auch immer. Puh, da kann ich mich nicht gut genug konzentrieren dafür.
Ja, das klingt aber auch, als wäre dein Mann hardcore in den Dungeon-Crawlern unterwegs. Das kann ich verstehen, dass man da nicht so wirklich den Sprung hinfindet. Jetzt hast du gesagt, du schenkst allerdings deinem Mann ganz gerne Spiele, von denen du denkst, dass sie schön aussehen oder dass sie zumindest mal in deinen Vorstellungen attraktiv sind. Wenn du dich daran erinnerst, welche Spiele hast du denn schon verschenkt, von denen du sagst, oh, die sind aber hübsch?
Das letzte, was ich ihm jetzt zu Weihnachten geschenkt habe, war Miezekatze. Das sah nämlich ausgesprochen lustig aus und der Willi aus dem Ultracomics hat es mir auch empfohlen. Also ich gehe meistens auch nicht ganz blauäugig rein, sondern wir sind ja Stammkunden beide im Ultracomics, und dann gehe ich immer runter und frage die Leute so, also ihr kennt meinen Mann, was ist gerade rausgekommen? Vielleicht was, was ich auch spielen kann, weil es nicht ganz so bockschwer ist, sondern auch vielleicht für mich spielbar ist. Aber leider haben wir es noch nicht gespielt. Also wir kamen noch nicht dazu, Miezekatze zu spielen.
Oh, das musst du unbedingt spielen. Also Miezekatze wird quasi mein neues Hackmeck. Also 2025 Hackmeck wird gehen. Miezekatze wird kommen. Es ist so ein tolles Spiel. Und Janine, ich habe da so mein Herz geht da super auf, weil auch ich bin jemand, der sucht sich die Spiele meistens nach dem Cover aus, also nach der Illustration. Wenn die Illustration mich nicht überzeugt, dann ist es für mich schwierig, dann muss das schon so gut sein, das Spiel vom Mechanismus her, dass ich sage, kaufe ich. Ich bin Illustrationsopfer. Kann man das so sagen? Ist das?
Ja, kann man sagen, ich bin ja, auch danke. Illustrationsopfer. Danke. Ja.
Von Berufswegen her.
Von Berufswegen her, ja, das hat Gründe, ja.
Super, ich bin Hobbyopfer, du bist Berufsopfer, das ist schön.
Genau, richtig. So.
Ich finde das ja aber auch, also das ist immer so verpönt. Das ist ja auch diese Aussage, dass man, ich kenne nur dieses Don't judge a book by its cover oder dass es auch verpönt ist, so Sachen einfach nur nach dem Cover zu kaufen. Aber ich finde das zu Unrecht, ehrlich gesagt. Und ich funktioniere auch so, dass ich mir Dinge angucke und ich nehme die halt in die Hand, also ob das bei Büchern oder bei Spielen so ist, ich nehme ein Buch in die Hand, wenn mir das Cover gefällt und dann lese ich den Klappentext. Genau. Und wenn das spannend klingt, dann ist das vielleicht ein Buch, was ich kaufe. Bei Spielen ist es genauso. Das sieht cool aus, ich nehme das in die Hand, ich gucke, was hat das für Mechaniken, sagen die mir grundsätzlich erstmal zu, klingt das spannend. Und irgendwo muss man ja selektieren und ich finde, es gibt so viele Sachen mittlerweile und ich gehe auch immer eigentlich den Weg übers Visuelle, einfach von Berufswegen her wahrscheinlich, aber muss dann auch gestehen, ich glaube fast ein Spiel, das kann noch so cool sein, wenn ich es überhaupt nicht ansprechend finde, dann gibt es zu viele andere Spiele. Das muss schon mich abholen.
So, Olli, wie ist bei dir? Hosen runter?
Mein erster Hinweis ist, JD, du bist ein Opfer auf so vielen Ebenen, das kann man gar nicht aufzählen. Nein, ich schaue mir auf jeden Fall ein Spiel dann an, wenn mich die Schachtel anspricht. Und ich gehe auf jeden Fall an einem Spiel erst einmal vorbei und muss mich ein zweites oder ein drittes Mal annähern, wenn ich nicht etwas habe, was mir sofort ins Auge fällt. Jetzt gibt es natürlich auch ganz viele Blender, das wissen wir alle, Spiele, die einfach nur hübsch sind. Aber ich glaube auch, dass es eine zu wenig diskutierte Leistung ist, dass ein Spiel zu einem tollen Erlebnis wird, weil es mich in eine andere illustrierte Welt reinzieht. Dessen bin ich mir ganz sicher. Und auch wenn ich natürlich so abstrakte Spiele sehr gern mag, bei denen ich nur einfach Steine habe und ein Feld, auf dem ich mich hin und her bewege, so liebe ich es doch, in solche Kunstwelten einzutauchen und mich da drin wiederzufinden. Also ich bin da so ähnlich wie ihr. Ich lasse mich da auch ganz gern einfangen.
Das sind ja auch Themen, die man da verkauft bekommt von der Optik. Also zumindest ist es bei mir so, es ist nicht nur ein Look, den ich suche, sondern ich sehe ja da auch schon ein Thema. Mich zum Beispiel holen so Sci-Fi-Thema ist cool, aber holt mich nicht so viel ab, wie wenn ich ein Spiel sehe, wo, keine Ahnung, ein Waschbär einen Hexenhut auf hat oder so. Und dann bin ich gleich, oh, was ist denn da los? Das gucke ich mir mal näher an. Und da hat ja auch jeder seine Themen, die, also wie du es schon sagst, nichts gegen abstrakte Spiele, aber die das Thema hat oder kann da auch ganz viel Pull haben.
Und ganz viel Pull hat eben auch die Illustration deines eigenen Spiels, Maxine, nämlich Witchcraft Moonlight Magic. Ich glaube aber tatsächlich, dass viele noch gar nicht dieses Spiel richtig gut kennen. Deswegen würde ich dich doch bitten, es einfach mal so ein bisschen vorzustellen.
Ja, Witchcraft Moonlight Magic oder Witchcraft Zauber der Nacht mit dem deutschen Titel ist ein kleines Kartenspiel, was ich vor fast drei Jahren jetzt gemacht habe. Ja, ist so ein 20 Minuten, halbe Stunde schnelles Kartenspiel. Die Hauptmechanik für die Vielspieler ist Set Collection, denn man möchte Zauber wirken. Und dafür braucht man Zutaten. Und wenn man die richtigen Zutaten im Markt getauscht hat gegen Kristalle, dann bekommt man Magie. Und wer zuerst 20 Magie hat, gewinnt das Spiel. Das heißt, es ist so ein bisschen Zaubern um die Wette. Und im Spiel gibt es eben solche Hexencharaktere, die etwas unterschiedliche Startvorteile haben. Und es gibt noch Gefährtentiere, die einem im Spiel auch noch dabei helfen können, sein Ziel schneller zu erreichen. Genau, und das ist Witchcraft. Das hat letztes Jahr noch eine kleine Erweiterung bekommen, weil ich das Ganze nachgedruckt habe und dementsprechend auch was Neues machen wollte und einfach Ideen hatte. Genau, deswegen gibt es jetzt noch Witchcraft Midnights. Ja.
Da bist du ja auch als Autorin erst einmal voll den Kickstarter reingegangen, oder?
Ja, also ich habe bei einer Menge Kickstartern jetzt schon mitgearbeitet für King Raccoon Games, aber das war halt mein erster eigener, der erste in meinem Profil und der erste, der halt 100% meins war.
100% deins? Da taucht immer wieder die Farbe Lila auf. Ich meine, allein da sprichst du uns ja schon aus der Seele, weil das ja auch für uns eine besondere Farbe ist. Aber wenn man sich deine Illustration anguckt, wenn man sich das Spiel anguckt, wenn man dich anguckt, was drückt Lila für dich aus?
Das ist super witzig, weil tatsächlich ist Lila überhaupt nicht meine Lieblingsfarbe.
Ach.
Man hätte es nicht gedacht, aber tatsächlich die andere Farbe, dieses Mint, dieses Helltürkis, das ist eigentlich das, was ich super gerne mag. Aber irgendwie war das Lila war die Haarfarbe und es hat sich immer wieder durchgezogen. Ich habe einfach Farben gewählt, die mir gefallen und die zwei Farben gefallen mir zusammen und so ist es dann gekommen. Und weil es bis jetzt eben mein einziges Projekt ist, zieht sich das halt voll durch und dann habe ich das auch so durchgezogen.
Ja, du hast ja vorhin gesagt, das ist 100% Maxine, dein eigenes Ding. Was würdest du denn sagen, was ist denn da so in dir oder wofür hast du gebrannt, als du dich an die Entwicklung dieses Spiels gemacht hast?
Die Entwicklung war eigentlich mehr oder weniger auch so ein kleiner Unfall oder ein witziger Zufall, weil ich habe ja schon gesagt, ich habe mit Felix bei King Raccoon Games an Projekten wie Tsukuyomi oder jetzt auch EOS Island of Angels gearbeitet und die King Raccoon Games Spiele sind, wer die kennt, große Spiele, das sind diese 3 bis 5 Stunden Spiele, die manche Leute auch beängstigen könnten. Und die haben auch immer, weil Felix immer so eine krasse Storyworld auch erfindet, steckt immer unglaublich viel hinter und es sind komplexe Spiele mit viel Regelwerk und ich habe halt oft die Grafik gemacht und das war für mich auch immer ein Riesenaufwand und auch viel, da ist einfach viel Gehirnschmalz reingeflossen. Und ich hatte Samples bekommen von der Druckerei, wo wir geguckt haben, wo wir dann das nächste Spiel produzieren. Und das waren einfach Spiele, die schon gedruckt haben. Und da war eins dabei, was einfach so ein kleines sprachneutrales Kartenspiel war. Und ich meinte zu Felix, ach guck mal, das hat nicht 40 Seiten Regelheft, wie schön ist denn das? Da sind die Karten sprachneutral. Das heißt, man kann es auch einfach, wenn jemand die Regeln übersetzt oder wenn nur eine Person Englisch spricht in der Spielrunde, können das auch anderssprachige Spieler spielen. Wie schön. Wollen wir nicht sowas auch mal machen? Und ich weiß nicht, ob er einen schlechten Tag hatte oder ob er mich auch motivieren wollte. Auf jeden Fall war seine Aussage so ein bisschen, mach doch. Und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, warum eigentlich nicht? Ich habe genug gespielt. Ich habe genug mitgearbeitet an Spielen, dass ich mir eigentlich auch Mechaniken zutraue. Und dann habe ich überlegt, was mag ich denn an Mechaniken und was zeichne ich denn eigentlich gerne und welche Themen finde ich cool und wo kommt das irgendwie zusammen? Und das ist gewachsen dann einfach. Das war dann so ein bisschen sowas, ich habe ja eben schon gesagt, ich mal gern Tiere, ich mal gern Pflanzen, ich mal gern Frauen. Und dann hat sich das Hexenthema fast so ein bisschen mit was mag ich an Mechaniken bei kleinen Spielen? Set Collection finde ich gut. Und dachte, okay, Set Collection, Tiere, Pflanzen, zusammenschmeißen, Zutaten. Und dann hat sich das so ein bisschen ergeben. Und dann habe ich angefangen zu zeichnen und wollte irgendwie nicht so eine komplette Farbpalette, sondern habe halt eine reduzierte Farbpalette gewählt und dann einfach Sachen gewählt, die mir farblich zusagen. Und dann ist das einfach gewachsen, dadurch, dass mir halt keiner reingeredet hat, einfach so ein Projekt, wo, wie du sagst, dass ich, wenn ich auf der Messe an meinem Stand bin, dass die Leute irgendwie sehen, dass das meins ist.
Ja, Messe, da sagst du noch was. Welche Bedeutung haben denn so Messen und Conventions allgemein für euch als Illustratorinnen?
Also ich war ja leider noch nicht auf der Spiel in Essen mit dem Spiel, weil da war Seven Merry Monsters noch nicht komplett fertig auf der letzten Spiel. Da hatten sie, glaube ich, die Karten dabei, aber noch keine Verpackung und nichts. Also deswegen war ich auch nicht anwesend, weil das Spiel noch nicht komplett war. Aber da es auch mein erster Schritt in Sachen Spiele war, bin ich da noch nicht so bewandelt. Ich bin eher auf den Conventions unterwegs, eben im Manga- und Anime-Bereich und verkaufe da meine eigenen Sachen. Also ich bin eher so die so Poster und Postkarten mit süßen Tieren. Da bin ich ganz bei dir, Maxine. Ich zeichne auch sehr gerne Tiere, am liebsten Katzen. Und das ist so mein Ding. Also für mich sind diese diese Conventions eher wichtig gewesen bis jetzt. Aber Spiele war jetzt wirklich der erste Schritt. Also da bin ich noch nicht so bewandert, weil es mich selbst auch noch nicht so interessiert hat. Also da ich sie ja nicht selbst spiele und nicht so in dem Thema drin bin, war das für mich immer zu viel. Weil ich hätte die Spiele gar nicht anspielen können. Ich wäre nur dabei gewesen meistens.
Ich glaube, da haben solche Conventions aber sehr viel Gemeinsamkeiten. Also ich mache jetzt tatsächlich beides. Ich war auf der Spiel in Essen mit einem eigenen Stand, aber ich war zum Beispiel auch in Stuttgart auf der Comic-Con mit einem kleinen Artist-Table und dann einfach Postkarten und solchen Sachen. Ich habe dann auch Witchcraft angeboten, aber das war dann auch eher sowas mit Print und Anhängern und Merch, genau. Sowas. Und ich glaube, dass diese Conventions den gleichen Zweck erfüllen, für ob das jetzt die Spiel ist oder die Comic-Con, aber für mich ist das einfach eine Möglichkeit, Leute zu erreichen. Weil woher sollen Leute mich und meine Arbeit denn kennen, wenn sie nicht irgendwie darüber stolpern? Und es gibt so viele Leute und es gibt so viele talentierte Leute. Und das Internet ist international voll mit Leuten, die tolle Sachen machen. Und so eine Convention ist einfach ein persönlicher Ort, um die Leute kennenzulernen, die das hier machen. Und für mich als kreativ Schaffende natürlich der Ort, wo Leute mich kennenlernen können, aber immer auch der Ort, wo ich selber auch hingehe und mich freue, wenn ich an Ständen vorbeilaufe, wenn ich Dinge sehe, die mir gefallen, die von Leuten gemacht werden, die von hier sind.
Die Szene ist ja relativ weitreichend. Wie ist denn die Vernetzung in der Szene? Gibt's da, weiß ich nicht, wie nennt man da sowas? Also Conventions, klar, da trifft man sich, aber auch also ist die Szene so weitreichend? Nein, ich fange nochmal an. Das ist völliger Blödsinn, was ich gerade rede, Olli. Ich komme nochmal rein. Herzlich willkommen bei Alles aus der Top-Liste. Im kreativen Beispiel fragen gerade nochmal, worauf wollte ich denn hinaus? Ich wollte eigentlich darauf hinaus. Ach ja, genau. So, ab hier kannst du nochmal wieder einsetzen, Olli. die Frage ist ja, gibt es auch... ist raus.
Es ging um Vernetzung,
genau.
Danke, ja. Das wussten wir alle. Wir haben es alle schon rausgehört, JD. Wir schenken dir ein Wort Vernetzung.
Genau. Wie sieht's denn mit der Vernetzung aus innerhalb der Illustratoren-Zunft?
Also ich habe einige Freunde, Entschuldigung, wolltest du noch was hinzufügen?
Nein. Ich mag Augenkontakt mit Olli. Das kommt so selten vor.
Nein, ich habe Freunde, die in verschiedenen IllustratorInnen-Sparten sind. Manche eher bei Spielen, manche bei 3D-Sachen, manche machen Comics, manche Kinderbücher. Also ganz unterschiedlich und auch verstreut in Deutschland. Und Conventions sind dann natürlich meistens die Orte, wo wir uns persönlich treffen. Mhm. Ansonsten bin ich mit meinen Kolleginnen und Freundinnen eher über digital vernetzt. Also wir schreiben uns und schicken uns Sachen. Und was machst du gerade? Oh, hier gibt's ein Stipendium, eine Förderung. Hast du dich da beworben? Machst du da was? Und so weiter und so fort. Also wir schieben uns auch immer wieder mal was zu. So, hey, ich habe da was gehört. Das ist jetzt nichts für mich, aber wäre es was für dich? Also ja, ich bin schon ganz gut vernetzt, würde ich behaupten. Jetzt nicht mit 100 Leuten, aber so eine Handvoll, aber die sind, wir verstehen uns alle super und motivieren uns großartig.
Maxim, wie sieht es bei dir aus?
Das ist ganz ähnlich. Ich meine schon, ich habe Freunde vom Studium natürlich, die was Ähnliches studiert haben wie ich, die jetzt auch was Ähnliches irgendwie machen in verschiedenen Bereichen. Aber ich bin auch in Ludwigsburg ziemlich vernetzt. Ich habe einen Arbeitsplatz im Cocoloris Collective. Das ist in Ludwigsburg einfach so ein Coworking-Space im Grunde, so ein bisschen, wo wir einfach sind, wo eine Menge kreative Leute auch dabei sind, aber auch in unterschiedlichen Bereichen, jetzt nicht zwingend nur irgendwie Illustratorinnen, sondern auch 3D und Programmieren und Games Art. Aber wir haben auch jetzt hier in Ludwigsburg zum Beispiel sowas, das heißt Drink and Draw, wo wir uns einmal im Monat meistens versuchen zu treffen, einfach mit Künstlern aus der Gegend im Grunde, und das ziemlich viel machen. Und dann auf Conventions, also ich habe das Gefühl, so eine Convention ist auch immer ein bisschen Familientreffen. Da sind dann alle, die man da schon mal kennengelernt hat, und es ist immer so eine schöne, positive Stimmung. Man feiert sich so ein bisschen gegenseitig und man versteht sich gut, weil man ähnliche Struggle teilt, aber auch ähnliche Erfolge, und das ist immer total schön.
Stimme ich zu, 100%.
Jetzt habt ihr ja gerade schon Drink and Draw erwähnt, und jetzt gibt's auch noch diesen Begriff von Live Paintings, das habe ich schon gesehen. Seid ihr auch die Künstlerin, die sich dann hinsetzen und dann so in sich selber versinken und zeichnen und andere schauen euch zu?
Hasse ich. Also ich hasse, wenn mir jemand zuguckt. Mich setzt das unter Druck. Ich kann das überhaupt nicht. Ich kann das auch nicht live auf Conventions. Das machen ja auch viele, dass sie auf Conventions dann live irgendwelche Commissions zeichnen. Kann ich überhaupt nicht. Ich kann es in die Tonne kloppen. Ich habe bei so Drink and Draws meistens mein iPad dabei und versuche was zu zeichnen. Das klappt nicht immer. Wenn es klappt, dann suche ich mir meistens was aus, wo ich wenig denken muss, sage ich gerne dazu. Ich weiß nicht, ob euch solche Draw This in Your Style was sagt, dass irgendein Artist was gezeichnet hat und so ein bisschen die Community als Challenge dazu auffordert, zeichnet das doch mal in eurem Style. Und sowas ist immer so ein bisschen einfach, weil ich muss mir jetzt nicht komplett von null was ausdenken. Ich habe so ein bisschen eine Vorlage und sowas kann ich in so Orten gut zeichnen. Aber ich merke auch immer, dass ich irgendwie so Live-Drawing-Sessions, ich bin unfassbar schlecht in sowas.
Ich habe sowas mal machen lassen, Olli. Jetzt kramst du aber gerade eine Erinnerung raus. Und zwar in Essen, das muss 2000 und, Gott, 11, 12, 13 gewesen sein. Sie hieß, glaube ich, Silberschwalbe oder so ähnlich. Und sie hat ein Foto von dir gemacht und das war nicht so live. Aber du konntest das Foto irgendwann abholen. Das war quasi vom Foto abgepaust.
Von dir?
Von mir und meiner damaligen Partnerin. Ja.
Von Silberschwalbe.
Ich meine, die hieß so. Frag mich jetzt nicht, nagel mich nicht drauf fest. Aber die habe ich ein paar Jahre in Folge. Ja.
Ich liebe Live-Painting.
Genau Gegenteil. Dafür. All mein Respekt.
Also ich habe im Ultra-Comics zum Beispiel, haben sie bevor man zum Eingang reingeht, ist ein Schaufenster und da habe ich im Hintergrund die Wand angemalt mit einem großen Manga-Painting an der Wand. Und das habe ich da über 2 Tage im Schaufenster sitzend gemalt. Das habe ich schon früher mal, also das war ein Revival, das habe ich vor 15 Jahren schon mal im Ultra Comics gemacht, glaube ich. Vielleicht waren es auch 20, bin mir nicht sicher, irgendwas zwischen 15 und 20 Jahren. Und dann haben sie gesagt, so jetzt muss mal hier, sie haben es eh die ganze Zeit dann verkleidet mit Rehgipswänden, weil sie die neutral dann halten wollten. Und jetzt kamen die weg letztes Jahr und haben gesagt, das machst du jetzt nochmal. Der Chef war schon der Meinung, Chibi, das machen wir jetzt jedes Mal, also jedes Jahr. Und ich so, okay, gut.
Aber da hattest du einen Plan, oder? Oder hast du spontan vor Ort dann entschieden, was da
passiert? Nein, ich habe das vorher geplant. Ich habe das denen auch vorher gezeigt. Also ich habe das Schaufenster fotografiert und habe dann digital eine Zeichnung angefertigt auf das Foto von dem Schaufenster und habe das denen erst vorgelegt, ob das so in Ordnung ist. Und dann habe ich es umgesetzt an die Wand.
Sehr cool.
Aber ich mache auch die Commissions auf den Conventions. Also wenn jemand herkommt, das ist auf Manga- und Anime-Conventions, haben ganz viele Leute Conhorns. Das ist wie so ein Freunde-Poesie-Album, nur mit Zeichnern, dass man da von verschiedenen Zeichnern Sachen reinzeichnen lässt. Gegen Geld aber auch, ja.
Wie heißt und das? Conhorn?
Das heißt Conhorn, ja.
Das habe ich noch nie gehört.
Ja, das heißt Conhorn.
Dann musst du mal auf so eine Con gehen.
Genau.
Offensichtlich.
Mit deinem Conhorn.
Genau, und das mache ich auch. Also, aber ich bin zum Beispiel so Drink and Draw, das kann ich gar nicht, weil also ich kann mich währenddessen nicht unterhalten. Also ich
so geht's mir auch.
Ich habe auch schon hier in der Gegend mich mit Freundinnen getroffen, so zum wir treffen uns und zeichnen und dann quatschen wir, aber ich kann nur eins von beidem. Ich kann entweder quatschen oder ich kann zeichnen. Aber beides gleichzeitig funktioniert einfach gar nicht.
Ich merke das auch immer, weil es funktioniert immer das eine oder das andere besser. Entweder bin ich nur am Quatschen mit den Leuten, die da sind, dann kriege ich nicht auf die Kette. Oder ich sitze da und höre zu und die anderen quatschen und ich fühle mich informiert und schaffe ein bisschen was.
Genau, so ist es, ja.
Ja, aber ich habe da immer das ist wie in der Schule, wenn ich nicht mehr rechnen konnte, wenn der Lehrer einmal über die Schulter guckt. So, mir kann keiner zugucken. Ich finde das stressig. Für mich ist das Zeichnen immer ein, ich sitze gemütlich auf meiner Couch, ich habe vielleicht einen Film am Laufen und ich habe einen Tee und dann ist es was Persönliches und für mich alleine.
Das mache ich auch gern, aber das andere geht auch. Ich halte auch Zeichenkurse für Kinder. Da stehe ich auch vorne an einem Flipchart, einer Tafel, was auch immer, und zeichne denen da was vor. Also das ist ein Teil meines Brotverdienstes.
Da hast du
vor Leuten zu zeichnen. Ja, danke.
Wir haben, wenn wir Leute aus der Brettspielwelt unterwegs haben, oftmals die Frage, was sie in ihrem Brettspielleben noch erreichen wollen. Euch beide würden wir ganz gerne noch die Frage stellen, an welchen Projekten würdet ihr noch liebend gern arbeiten? Maxine, vielleicht du zuerst. Gibt es da etwas, egal wie abgefahren, sei es die Sixtinische Kapelle nochmal neu zu machen oder auf dem Mond irgendwie Steine zu bemalen, gäbe es irgendetwas in deinem Leben, wo du sagen würdest, boah, also das wäre jetzt so die Kirsche auf der Sahnetorte?
Puh, also ich habe da gar nicht so jetzt so groß klingende Sachen. Ich habe irgendwann vor ein paar Jahren mal so ein bisschen reflektiert, was will ich eigentlich machen, und bin so ein bisschen zu dem Punkt gekommen, dass ich glücklich bin, wenn ich Sachen mache, die schön sind. Ich will einfach, dass irgendwas am Ende rauskommt, irgendein Endprodukt, wo ich sagen kann, ah, das ist schön geworden. Das funktioniert für Brettspiele. Ich würde auch total gerne im Bereich Bücher bei sowas mehr machen, ob das jetzt ein Kinderbuch ist oder ein Buchcover. Aber da kenne ich einfach keinen. So, das hat sich bis jetzt einfach so nicht ergeben. Aber vielleicht ergibt sich das ja irgendwann mal. Oder ich mache es halt selber. Mal gucken. Und ich habe auch jetzt noch ein paar Projekte von weiteren Spielen, die ich gerne noch machen würde, die einfach kommen sollen. Aber das sind jetzt gar nicht so unrealistische Traumpläne, sondern ja, ich hätte jetzt damit schon angefangen, wenn ich jetzt nicht den ganzen Januar und den ganzen Februar damit verbracht hätte, on und off ständig krank zu sein. Es kommt jetzt ein bisschen später, als ich geplant habe. Aber das ist einfach so auf meiner Liste sehr, sehr realistisch drauf.
Dann frage ich doch mal nach, kommt was bis zur Messe 25?
Also ich dachte für einen Moment, ich kann das schaffen. Ich glaube jetzt mittlerweile, dass es unrealistisch wird. Ich weiß, wann es in Druck muss. Und ich weiß, dass ich noch nicht geschafft habe, damit anzufangen. Ich habe eine Idee beziehungsweise zwei Konzepte schon, aber es gibt noch keinen Prototypen. Ich glaube, dass es nicht realistisch fertig gedruckt bei der Spiel da sein wird, sondern dass es, wenn dann vielleicht eher so eine Nummer von der Kickstarter läuft während der Spiel und ich kann dann aktiv Werbung machen und das Spiel vor Ort zum Test anbieten, aber es ist noch nicht gedruckt. Das ist wahrscheinlich realistischer.
Messe ist ja in jedem Jahr, und wenn es dann ja 25 oder 26 ist oder über den Kickstarter rausgeht.
Ich wollte gern was haben, aber ich befürchte, so ein kleiner Teil in mir sagt noch, vielleicht kannst du es schon schaffen. Aber ich glaube, der ist schon ein bisschen der Lulu.
Tu es, Maxi, tu es, tu es.
Vielleicht wollt ihr ja dann einfach auch mal auf www.maxinmetzger.de nachgucken, wenn ihr euch nochmal einen Eindruck machen wollt von dem, was du bisher schon gemacht hast. Und auch dort könnte man dein Spiel und die Erweiterung und eine Playmat momentan auch einen sehr schönen Bundle noch zusammen bestellen.
Genau.
Aber lass uns erst nochmal hören. Janine, hast du denn so einen abgefahrenen Traum?
Wie gesagt, in Sachen Brettspiele bin ich ja ein Neuling. Es wäre natürlich toll, wenn ich weiterhin mit den Ten Traders zusammenarbeiten würde, alleine schon eben durch die Zusammenarbeit mit dem Stefan Will, weil wir uns kennen und so. Aber also ein Exit-Spiel wäre auch recht cool, da ich die ja sehr gerne selbst spiele. Oder irgend sowas, also irgend solche Rätsel, ein Rätselspiel. Und ansonsten mein persönlicher Traum, was nichts mit Spielen zu tun hat, ist ein Comic-Manga noch rauszubringen beim Verlag. Das wäre der absolute Hammer.
Welches Thema wäre das? Also welches Thema hätte dieses Comic?
Also da habe ich verschiedenste, also ich habe diverse Geschichten im Kopf mit Charakteren, die auch entwickelt sind und auch schon gezeichnet sind. Aber das aktuellste ist eher so, ich sag mal, Urban Fantasy. Mhm. Das ist auch jetzt nicht so das erwachsene Thema. Das geht eher wahrscheinlich auch so in das Thema Kindercomic. Ich liebe auch Kinderbücher und Kindercomics und so. Da stehe ich mehr drauf als auf die Superhelden-Sachen oder so. Die finde ich auch ganz cool, aber ich stehe wirklich eher auch auf diese fantasievollen Kindergeschichten. Und da wird's auch eher hingehen. So Studio Ghibli-Vibe, ja, eher so in die Richtung, falls das jemandem was sagt.
Auf jeden Fall.
Ich nicke einfach und tu so.
Ja, ihr habt bestimmt mal irgendwie Chihiros Reise ins Zauberland gesehen.
Genau, und das war
oder mein
Schloss.
Nachbar Totoro, genau.
Ja. Genau, da habe ich mich gerade noch mit meiner Frau drüber unterhalten, am Sonntag auf einer schönen Wanderung durch den Pfälzerwald, denn sie mag diese Filme und diesen Stil total gerne. Und da habe ich ihr so andächtig zugehört und ungefähr so gemacht wie JD gerade eben, nämlich so genickt und so. Und dachte mir aber, oh, das kann ich irgendwann gebrauchen, spätestens im Gespräch mit euch.
Was ist dein Lieblings-Ghibli-Film?
Meiner, tatsächlich das wandelnde Schloss.
Das ist also die einzig wahre und richtige Meinung.
Ja, ne? es ist nicht einer. Ich mag auch noch andere gern. Ich mag zum Beispiel auch gerne Ponyo, weil das einfach so cozy ist, so süß und so schön gezeichnet. Das hat so, ich meine, die haben alle eine sehr schöne Dynamik, diese Filme. Total. Aber ja, das wandelnde Schloss war bisher, das hat einen so schönen Soundtrack und ich mag die Charaktere einfach so unglaublich gern. Aber es gibt auch noch tausend andere. Es gibt noch ganz viele andere Ghibli-Filme.
So
Der Mondblumenberg. Völlig, mein Mann ist eingeschlafen im Kino, aber ich fand ihn super.
Also ich finde es auch sehr schön. Wandelnde Schloss, beste. Und das schreibe ich so.
Ich habe übrigens herausgefunden, wie die Serie hieß, oder immer noch heißt wahrscheinlich, in der es um Brettspiele geht. Und zwar heißt sie After School Dice Club.
Mhm. Na, das notiere ich mir gleich. Da werde ich nach diesem Podcast recherchieren.
Aber sag uns bitte vorher noch, wo wir sehen können, was du so an künstlerischem Output schon produziert hast. Gibt es eine Internetadresse? Gibt es irgendwo eine Möglichkeit zu sehen, wie dein Stil aussieht?
Mein Instagram-Account ist tatsächlich quasi mein Portfolio. Ich bin noch nicht super lange selbstständig, ja, aber da ist mein Hauptansammlung an Kunstwerken.
Und da müsst ihr dann einfach in den Shownotes draufklicken und dann kommt ihr auf das Instagram-Profil von Janine.
Olli, wir haben wieder was viel gelernt.
Oh ja, reichlich. Und heute hat mir die Rolle des Zuhörenden total gut gefallen, denn das war spannend, das war unterhaltsam und das war tatsächlich für mich ein Bereich, in dem ich mich ganz wenig auskenne. Und insofern habe ich einen ganz großen Wissenszuwachs durch euch beiden bekommen. Vielen Dank.
Und warte, es ist ein kleiner Wortwitz. Achtung, der wird noch witziger, wenn man ihn ankündigt. Es war mal was anderes.
Oh. Okay, es wird höchste Zeit, dass wir Schluss machen.
Fällt mir.
Ja, vielen Dank euch für die Möglichkeit und das nette Gespräch. Ich hatte großen Spaß. Ich meine, das war jetzt mein erster Podcast, genau. Mein erster
Podkiste. Es heißt Podkiste.
Genau, erste so Podkiste.
Genau.
Also danke dafür.
Das sage ich auch. Ja, vielen Dank. Ich schließe mich Maxim an. Ich auch erste Podkiste und es war sehr schön mit euch.
Ja, wir geben das Kompliment super gerne zurück. Also wir genießen es immer, wenn sich Menschen die Zeit nehmen, um mit uns über Dinge zu sprechen, die mit der Brettspielwelt zu tun haben. Und wir sind eigentlich diejenigen, die euch sehr dankbar sind. Ihr könnt uns noch einen kleinen Gefallen tun. Wir beenden unsere Podcast-Folgen immer mit einem Wumms. Und das geht folgendermaßen. Irgendjemand von euch beginnt loszuzählen mit einer 3, dann sagt jemand 2, dann sagt jemand 1 und am Schluss sagen wir alle zusammen Wumms. Und wenn wir das noch mit euch hinkriegen, dann wäre es ein ganze rundes Ende.
Ich glaube, das kriegen wir hin.
Ich glaube auch. 3, 2, 1.
Wumms. Ja, boah, super, vielen Dank.
Ja, danke euch.
Sehr gerne.